Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Hier ist eure Host, Bao Mingyuan. Ich arbeite als freie Journalistin und apropos Journalistin. Mit dem heutigen Gast ist mir dann was Kleines aufgefallen. Die Menge an Journalistinnen, mit denen ich rede und reden werde, ist ziemlich hoch bei diesem Podcast. Aber keine Sorge, das kommt nicht alles hintereinander. Das wird jetzt kein Podcast zu Klasse und Klassismus im Journalismus. Es liegt einfach daran, dass ich mit sehr vielen KollegInnen bereits über dieses Thema geredet habe. Und vielleicht für alle, die nicht im Journalismus arbeiten und sich gerade fragen, was ist denn da jetzt los? Es wird gerade eine Krise der Medien und eine Krise des Journalismus heraufbeschworen. Und ich glaube, das folgende Gespräch gibt vielleicht einen ganz guten Einblick, was genau da gerade vielleicht schief läuft oder was ausgebessert werden muss. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Ich sitze hier gerade in Berlin-Neukölln im Publixhaus und vor mir habe ich sitzen
Till von Korrektiv.
Till Eckert, ja, ein alter Arbeitskollege von mir. Mhm. Und du bist die erste Person im Podcast, dessen Vorname nicht mit M anfängt.
Mhm.
Also wirklich inklusive mir, weil, also Martha, Marina, Matthias, Mi, Till.
Breaking the cycle.
Breaking the cycle, danke dafür. Und ich würde dich bitten, dich vorzustellen, und zwar nach der Methode der Robin-Runde, wie Martha Duchinski das jetzt getauft hat. Breitbeinig, angeberisch, mit deinen Erfolgen, let's go.
Oh mein Gott, das ist so unangenehm. Okay. Ich stelle mich vor mit meinen Erfolgen. Okay. So mein Haus, mein Boot, meine Katze, so in die
Richtung.
Ja,
okay. Richtig.
Ja. Ich bin Till Eckert, ich bin Investigativreporter bei Korrektiv. Ich recherchiere zu Themen wie Rechtsextremismus, aber auch chinesische Einflussnahme und Wissenschaftsspionage zu Desinformation. Ja, und auch wenn sich diese drei Dinge miteinander vermischen, wird es natürlich immer ganz spannend. Ich mache das schon sehr, sehr lange. Ich habe, oh Gott, das auch Preise gewonnen? Ist das,
ja,
das ist Bragging?
Ja, bitte, ja, bitte.
Preise gewonnen auch für den Kram. Und
ich liebe, wie du das mit einer Wegwerfbewegung gerade, die man natürlich im Podcast wie sieht, aber so, ach, okay, ich schieb das schnell beiseite.
Ja, das ist einfach unangenehm, weil ich, das ist sowieso ein fragwürdiges Konzept ist, aber irgendwo.
Welche Preise?
Ein deutscher Reporterpreis, also ist schon tatsächlich big. Und dann noch so einen internationalen Award, das war damals für die Recherche Kein Filter für Rechts beides, wo wir uns angeschaut hatten, wie sich Rechtsextreme auf Instagram vernetzen. Genau, dazu natürlich, dass das mit einem Team war. Das war nicht nur ich alleine, das ist natürlich wichtig zu sagen. Genau, und dann auch für Mitarbeit an einer anderen Recherche-Krimi, Online-Award und solche Sachen. Aber ja, ich find's tatsächlich unangenehm, weil ich finde, Preise sind so eine komische Selbstbeweihräucherungsmaschine im Journalismus. Gleichzeitig ist es aber halt so, wenn du sie dann hast, dann ist es halt auch fair enough, wenn du sie dann vor dir rumträgst, um dann halt eben vielleicht Jobs oder weiß ich nicht was zu kriegen. Also, ja. Ich glaube, ich kann nicht mehr braggen. Das, ja.
Wie fühlt sich das für dich an gerade?
Also, ja, ich glaube, ich rede sehr gern lieber inhaltlich über Dinge und nicht so über, was ich alles so mache. Also,
Tolles. Aber hat es sich für dich eigentlich so angefühlt, als würdest du braggen? Weil wenn wir jetzt einen Schritt zurücktreten, war das ja eigentlich nur eine objektive Aufzählung von Dingen, die du erreicht hast.
Ja, schon, aber ich erinnere mich daran, als ich jünger war und irgendwie, also gerade angefangen habe in der Branche, ich bin jetzt so circa seit 10 Jahren in der Branche, davon jetzt 8 Jahre aus dem Volo raus. Und ich weiß noch, wie ich damals halt auf Twitter dann so gesehen habe, wenn Leute irgendwie so geschrieben haben, ich bin jetzt hier 30 unter 30 oder ich bin irgendwie nominiert worden hierfür oder habe den und den Preis gewonnen. Das hat sich halt so angefühlt wie, wie so krass, das scheinen so die totalen Überfliegermenschen zu sein, irgendwie so, und da bin ich irgendwie weit davon entfernt oder so, und ich habe überhaupt gar keine Idee, wie man da hinkommt. Oder?
Du wirst einfach nominiert, das wusste ich eine lange Zeit auch nicht. Es gibt einen Aufruf und dann wirst du nominiert von deinem Medienhaus, wenn du überhaupt in einem Medienhaus bist, das heißt, wenn du freiberuflich bist, wie ich zum Beispiel, dann bist du eigentlich.
Du kannst dich aber auch selber einreichen bei solchen Sachen.
Genau, aber mit unserer Haltung hier, wie wir schon strugglen, irgendwelche Erfolge aufzulisten, glaube ich nicht, dass du würdest dich da auch nicht selber nominieren, oder?
Wir haben das dann gemacht bei Kein Filter für Rechts, aber eben weil
aber
wir
als
halt,
Korrektiv dann
als Korrektiv, ja, als Team halt, weil wir darauf hingewiesen worden sind, so hey, wir machen das ja auch bei uns so teilweise in Slack, so intern, wenn wir so schreiben, das sind die Preise. So, und die Recherchen würden sich möglicherweise dafür eignen. Klar macht man das dann. So. Also ja, und als Korrektiv haben wir das dann quasi eingereicht. Ja.
Du hast deine Herkunft angesprochen. Wie bist du aufgewachsen? Wie bist du in den Journalismus gekommen?
Also ich bin in einem Dorf groß geworden, in einem sehr kleinen Dorf im Schwaben. Das heißt Dettingen am Aalbuch. 3000 Leute. Kennen sich da eigentlich.
Und alle kennen auch das Dorf. Ich habe es gerade zum ersten Mal gehört.
Ja, klar, natürlich. Ganz Deutschland kennt das Dorf. Und bin da zur Schule gegangen. Ist ganz verrückt. Ich habe irgendwie verschiedene Schulen durchlaufen. Also nach der Grundschule auf die Hauptschule. Dann danach, also ein Jahr später auf die Realschule. Und dann nach der Realschule aufs Gymnasium. Dann aber nur ein Jahr Gymnasium gemacht, weil ich da irgendwie so spätpubertär war und keine Lust mehr hatte zu lernen. Dann bin ich auf eine Berufskolleg. Um die Fachhochschulreife noch zu erlangen. Aber da hat sich auch rausgestellt, nein, it's over. Ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr lernen. Und da war dann so ein Typ von der Bundeswehr. So machen die das nämlich. Die holen sich da die Lost Boys in den Schulen ab und erzählt dir dann da, dass du da dich verpflichten kannst bei der Bundeswehr, dass du da einen sicheren Job hast, ein sicheres Einkommen hast. Und ja, all you have to do is sign up for a number of years. Und in meinem Fall war das dann so, dass ich mich mit ein paar Kumpels damals zusammengesessen habe und wir wussten halt nicht so richtig.
Wie alt wart ihr da?
19.
Okay.
Ja. Wussten nicht so richtig, wohin mit uns so. Ich habe eh schon immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht so richtig reinpasse, so in dieses ganze Dorfleben bei uns, und hatte auch oft das Gefühl, irgendwie anzuecken mit den Gedanken, die ich habe, die irgendwie anders waren. Ich will nicht sagen größer, das klingt nämlich gleich irgendwie so von oben herab, aber so soll es gar nicht klingen. Es hat einfach irgendwie nicht zusammengepasst. Und ja, da habe ich mich da irgendwie entschieden, mich bei der Bundeswehr pflichten zu lassen. Ganz strange irgendwie, so nach dem Motto, ja, ich passe nicht rein irgendwie und deswegen mache ich jetzt umso mehr irgendwie so, jetzt institutionalisiere ich das noch quasi, genau, jetzt gehe ich in die Maschine rein, so, und.
Aber vielleicht, um da auch herauszufinden, okay, vielleicht passe ich hier rein, wenn alles so angeglichen wird,
ja,
und.
Genau, vielleicht passe ich ja in diese Maschine rein, so. Und dann war ich in der Maschine und da habe ich natürlich dann aber recht schnell festgestellt, oh, what have you done? So, was tust du denn? Was machst du hier? Also, ich hatte da Gabelstapler gefahren und so und war ich war in der Logistik tätig bei der Bundeswehr, so eine Umschlagstaffel, die quasi Waren verteilt hat an die Kompanien, also Waren, die von außen reingekommen sind in die Kaserne, an die Kompanien verteilt, und hab das gemacht. Das war so quasi meine tägliche Arbeit, aber es war halt auch nicht immer viel zu tun. Und deswegen saß man oft da und hat halt Däumchen gedreht. Und
dann hattest du sehr viel Zeit zum Nachdenken.
Ich hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken, genau. Und musste dann darüber irgendwie nachdenken, okay, was willst du denn anstellen mit deinem Leben eigentlich? Ist das tatsächlich das, was du machen möchtest? Und ja, und dann, weil du vorhin angesprochen hast, ja, wie kommst du denn zum Journalismus? Es gab in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss jetzt hier irgendwie beim Bund, ich muss was ändern, ich muss hier raus oder so, gab es ja für mich dann so diesen Punkt, okay, aber was dann? So, auch natürlich durch die Eltern so ein bisschen der Druck, so, hey, jetzt hast du die Entscheidung getroffen und so, fair enough, aber Dinge zu Ende führen ist auch ein Perk, so, und was ist, also der nächste Move sollte vielleicht einer sein, der besser durchdacht ist oder so, ne, in die Richtung.
Und ich glaube, an dem Punkt ist es vielleicht wichtig für die HörerInnen, du hast dann damit kein Abi.
Ich habe kein Abi, genau.
Ja,
ich hab,
also du hast nach wie vor kein Abi, aber kein Abi, wir hatten über deine Biografie auch mal privat kurz gequatscht, und das war für mich so, der Punkt, so, ach krass, also da sitzt ein krasser Journalist und alle reden ja, ne, über Volontariate, die man absolvieren muss, über irgendwelche Journalschulen, die man durchlaufen muss, um Journalistin zu sein. Und hier sitzt einfach jemand, der hat nicht mal Abi.
Ja, voll. Ja, das ist auch ein Punkt, den ich dann später selbst angesprochen habe, als mir ein Volo angeboten wurde. Ich bin nämlich dann aus dem Bund raus, wie gesagt, und habe dann versucht, was jetzt und so, und habe mich dann viel recherchiert und so, wie kommt man in den Journalismus rein? Ich dachte erstmal, das geht überhaupt nicht, weil...
Aber wolltest du da schon immer in den Journalismus, also woher kam dein Interesse da?
Als ich 14 war, ich bin eh so ein Teilzeit-Nerd irgendwie und habe immer schon viel mich interessiert, so für Filme, Serien, aber auch so Games und so. Und als ich 14 war, wollte ich immer so gern irgendwie so Videospielrezensionen schreiben, so. Und ich habe auch generell einfach schon viel im Netz immer so gebloggt und war in so Foren unterwegs und so. Also ich war des Schreibens quasi nicht fremd, so, und auch nicht dieses Bloggens und so. Und hatte selber auch einen Musikblog und all so Sachen. Man hat die irgendwie selber so vorangetrieben. Ich habe bei so einem Technikblog auch mitgeschrieben, der irgendwie sich um Apple-Produkte irgendwie, ne, so ein Zeug.
Fährt das noch im Internet rum?
Bestimmt, kann man bestimmt noch irgendwie finden. So alte Rezensionen von GTA 4 von mir. War ein gutes Spiel, aber genau, also dieser Wunsch, Journalismus war in dem Sinne da, also nicht unbedingt Journalismus, sondern eher so schreiben und sich dann irgendwie so nörden und dann mit irgendwas beschäftigen, so halt.
Und im besten Falle Geld verdienen.
Und im besten Falle dann damit Geld verdienen, so. Und dann habe ich beim Bund saß ich da und sagte, okay, wie kommt man denn da rein, so. Dann lese ich aber Süddeutsche Zeitung und lese die Menschen, die da irgendwie dann publiziert haben und die da irgendwie so, weiß nicht, wie das heißt, Leitlinie, Leuchtschrift oder so diesen Leitartikel da, der da immer links abgedruckt war. Ja, oder Seite 3, und dann guckst du, wer das ist, so, und dann sind das irgendwie immer so Professoren, Doktoren, weiß ich nicht was. Und dann dachte ich immer so, okay, no chance. So, und dann natürlich recherchiert, wie kommst du rein, und dann liest du diese ganzen Dinge von wegen, als Journalistin hast du natürlich studiert, du hast ganz viele Praktika gemacht. Und aus diesen Praktika kann sich dann mit Glück quasi ein Volontariat ergeben, womit du dann zum Redakteur ausgebildet wirst, so. Und das war für mich quasi, damit war für mich auch so ein bisschen, nicht der Traum geplatzt, aber so ein bisschen so, okay, das werde ich nie erreichen. Gleichzeitig wollte ich aber das nicht sofort aufgeben und dachte dann so, ja, aber ein Praktikum werde ich doch wohl irgendwo machen können. So mit den Erfahrungen, die ich jetzt schon habe im Netz. Und glücklicherweise war die Schwäbische Post in Aalen auch der Meinung, dass ich das machen kann.
Kurzer Zwischeneinschub, war das bezahlt?
Tatsächlich nicht.
Ja.
Ja, war nicht bezahlt. Aber das war für mich in dem Moment wurscht, weil ich ja beim Bund war. Und ich habe mir Urlaub genommen beim Bund für das Praktikum. Ich habe keinem was gesagt, dass ich das Praktikum mache. Ich habe einfach 3 Wochen Urlaub eingereicht. Und bin dann da in den 3 Wochen in Aalen eingelaufen, in dieser Zeitung. Und habe dann da eben ein Praktikum gemacht und
Das wäre so witzig, wenn in der Autorenzeile stehen würde, von Till Eckert in Klammern auf Beurlaubung der Bundeswehr.
Beurlaubter Soldat. Ja. Ja. Also der wusste halt, also es wusste niemand, also die enge KameradInnen und so, die wussten das natürlich.
Aber ich meine, wenn die Zeitung aufschlagen würden und das sehen, also ja, hattest aber, du da nicht die Angst, ja, dass das, die das...
I don't know, das war mir so, ich habe da drüber nicht nachgedacht. Ich war so, I don't...
Aber es gab keine, es ist nie irgendwie jemandem aufgefallen?
Nein, also es gab keinen, also es ist bestimmt danach dann irgendwie, aber so what? So, keine Ahnung. Ich hab mir so gedacht, es ist doch mir egal, was ich in meiner Freizeit mache, was wollt ihr von mir? So,
stimmt, ja, Urlaub ist
es. Das ist Urlaub, Urlaub genommen. So, ich habe
keine Krankenschreibung. Ist ja Urlaub,
nee, ich habe Urlaub genommen. So. Und bin dann da, ja, und es lief dann halt zum Glück alles recht gut so, und danach hat da dann recht schnell der Chefredakteur dann sich gemeldet und meinte, ich soll mal reinkommen irgendwie, wir müssen uns über Perspektiven unterhalten. Und dann bin ich reingekommen und dann hat der mir recht schnell so gesagt, ja, wir sind hier der Meinung, du musst ein Volo bei uns machen. Ist okay, aber ich habe ja recherchiert, wie das läuft so, und so mit dem Studium und Abi, und habe ich zu ihm gesagt, so, ich habe halt nicht mal ein Abi. Und dann hat er tatsächlich, ich weiß nicht mehr, ob es ganz genau dieser Wortlaut war, aber ich glaube schon, er meinte dann, ich scheiße auf dein Abi. So, und ab dem Moment war dann...
Ich scheiße auf dein nicht vorhandenes Abi.
Ja, genau. Und in dem Moment war das dann so, ja gut, wenn das so ist, dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich muss halt gucken, wie ich rauskomme. Und er sagte, no rush. So, wenn ich dir irgendwie helfen kann, ich kenne den und den Politiker, er hat mich dann irgendwie verbunden mit so Verteidigungspolitikern damals und so, und dann konnte ich mit denen auch irgendwie so reden, und ich habe auch mit dem Werbeauftragten dann tatsächlich telefoniert, was ganz irre war. Und am Ende des Tages haben mir dann alle irgendwie so empfohlen, ja, mach eine nachträgliche Kriegsdienstverweigerung. Und dann kriegst du jetzt nicht so eine Abfindung oder so ein Zeug, oder kriegst nicht so diese ganzen Sachen, die du sonst kriegst, wenn du aus dem Bund rausgehst, nämlich noch so 2 Jahre Lohn fortbezahlt und so Sachen. Aber mir ging es ja ums Prinzip, ich wollte halt einfach raus. So, ich habe das gesehen, das ist nicht das Ding für mich. So, und habe das gemacht. Das hat ein bisschen gedauert, nachdem ich es eingereicht hatte. Und ich habe dann aber in dieser ganzen Zeit, wie das gedauert hat, habe ich quasi als Freier für die Zeitung schon geschrieben. Und das durfte ich dann, das habe ich angemeldet natürlich. Und habe dann am Wochenende so Kulturberichterstattung ganz viel gemacht. Tatsächlich bin auf Festivals gefahren, habe über Festivals geschrieben für die Jugendzeite bei uns, bei der Schwäbischen Post, und solche Sachen gemacht. Und bin dann aus dem Bund raus und eine Woche später sofort da angefangen mit dem Volo in dem Verlag. Und ja, so bin ich in den Journalismus gekommen.
Wie war für dich der Moment, als dein Chef damals dich reingerufen hat und gesagt hat, okay, A, wir müssen über Perspektiven weiterreden, und B, dann einfach das Telefon genommen hat, Calls gemacht hat? Ich sag jetzt das mal ganz offen, es ist ja ein bisschen Klüngelei.
Ja, voll.
Kontakte.
Ja, total.
Wie war das für dich? Wer, der da sitzt und sagt, boah, ich habe jetzt nicht mal Abi, ich habe das Gefühl, ich kann gar kein Journalist werden, einfach weil ich diese Voraussetzung nicht erfülle. Und da sitzt einer und sagt, scheiß drauf, ich mach mal einen Anruf, und dann sprichst du mit den Personen, und dann wirst du einer.
Ich habe da damals gar nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Jetzt, wo du es sagst, ist es natürlich total. Also ist es ja schon so ein bisschen so ein...
Also Klüngelei ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu...
Vielleicht,
ne?
In dem Fall ein bisschen drüber, aber ich meine, andere Kontakte, Leute reißen sich da im Studio und den Arsch auf und machen sonst was und kriegen halt kein Volo. Und bei mir ging das damals. Ich meine, ich habe mir dann immer eingeredet, das war halt eine Kombi einfach aus mit Sicherheit ein Stück weit Talent, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber was ich tatsächlich gezeigt habe und also wirklich gezeigt habe, war halt einfach auch echt so ein Feuer. Also ein richtiges Feuer. So, ich hatte richtig Bock da drauf. Also das war nicht irgendwie so, ich sitze jetzt hier und drehe Däumchen. Ich habe da irgendwie in der ersten Woche einen Aufmacher geschrieben. So, das ist nicht normal als Praktikant. So, und ich habe mir das dann halt damit so ein bisschen erklärt, dass die halt gemerkt haben, okay, wir haben hier so einen Diamanten, Rohdiamanten, den wir hier irgendwie schleifen können. So. Aber das stimmt natürlich, was du sagst. Und jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, ja, nee, ich glaube, ich fand es einfach cool. Ich fand es jetzt nicht einfach cool.
Aber du hast es wahrscheinlich dann einfach so individualistisch dann auf dich bezogen, so hey, das wird gerade jetzt nach Einzelfall entschieden.
Ja.
Und also dir kam nicht der Gedanke, oh Gott, das ist ja jetzt, also du stößt jetzt gerade auf eine Struktur oder ein strukturelles Problem, wo du erstmal ne an die Glasdecke kommst, und jetzt hat sich einer erbarmt, sag ich mal, der dich damit hochzieht.
Ja, aber wie denn auch? Also ich war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre alt und kam, wie gesagt, aus dem Dorf, und dann, ich war beim Bund und ich war im ländlichen Raum und mit ganz vielen männlichen Freunden und mit kaum so sehr politisierten, ne, ich hatte diese Berührungspunkte überhaupt gar nicht, so woher auch, so, und insofern kam mir das tatsächlich, habe ich das gar nicht so wahrgenommen damals, dass das Strukturen sind irgendwie, die da so gewachsen sind oder so, und ich breche da jetzt irgendwie durch oder breche ein. Ich habe das einfach so angenommen und dachte mir so, ja, okay, fair enough, cool.
Ist dir dann im weiteren Karriereverlauf dein eher ungerader Lebensweg oder eben dann nicht Musterbeispiel, hey, so bin ich Journalist geworden, ist dir das irgendwo aufgefallen? Schwierigkeiten, oder hattest du irgendwie, weiß ich nicht, bei irgendeiner Veranstaltung, du redest mit einer hochrangigen Person und merkst dann so, ah, okay, also alle, die studiert haben oder irgendwie Volo gemacht haben auf Basis eines Studiums und so weiter, die benehmen sich hier gerade anders und ich nicht?
Safe. Aber erst sehr viel später. Sehr, sehr viel später. Ich würde auch eher tatsächlich sagen, erst vor ein paar Jahren. So, also gar nicht so, also bis ich 30 war eigentlich kaum. So, weil es bei mir alles so recht reibungslos gefühlt irgendwie ablief. Also ich bin nach dem Volo direkt nach Berlin hoch und habe bei Z von Z Online angefangen. So, und da ist mir natürlich schon klar geworden und aufgefallen, dass ich hier einer der wenigen bin, die nicht studiert haben, geschweige denn Abi haben. Die einzige Person, die den gleichen Lebenslauf da hatte wie ich, war Mareike Kaiser, die etwas später dazu kam. Und erst durch sie dann, glaube ich, auch so ein bisschen angefangen, überhaupt mal so darüber zu sprechen, dass wir das nicht haben. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt habe ich das noch nicht so richtig als, habe ich das noch nicht so reflektiert. Also für mich war alles gut so. Ich hatte dieses Volo, ich bin irgendwie in Berlin gelandet, ich konnte da irgendwie mein Zeug machen und glaube ich, sogar irgendwie im Gegenteil das Gefühl gehabt, dass der unkonventionelle Ansatz, den ich irgendwie oft an den Tag gelegt habe und auch das andere Denken so ein bisschen sehr gut gepasst hat und tatsächlich dort auch gewollt wurde. So, was glaube ich einfach ein gutes Gefühl für mich war und was insofern habe ich halt das Gefühl gehabt, okay, ich bin hier angekommen, so. Tatsächlich ist aber so dann halt eben mit dem späteren Jobwechsel und wenn du dann mit mehr Menschen dann wieder in Berührung kommst, die älter sind in der Branche und dann viel netzwerkst, gerade jetzt, was ich mache in Investigationen, beinhaltet sehr viel Netzwerken, also auch innerhalb der Branche Netzwerken. Und da wurde mir natürlich schon immer, immer deutlicher, wie stark ich da eigentlich raussteche, so und auch in der Art und Weise, wie ich kommuniziere.
Hast du ein konkretes Beispiel? Also abgesehen davon, das ist so ein allgemeines Gefühl, das verstehe ich total, kann ich auch total nachvollziehen.
Ich hatte öfter das, glaube ich, das Gefühl, dass ich angeeckt bin mit meiner direkten Art, sehr direkt anzusprechen, ob was weird ist oder that's strange oder das ist doch nicht cool oder das ist so ganz, oder auch Kritik einfach, so ganz, ganz direkt. Also ich war immer so voll raus, so mit allem. Und ich habe aber gespürt, im Laufe der Zeit, dass...
Es ziemt sich nicht.
Ja, dass es sich nicht ziemt in den akademischen Kreisen. So, aus dem sehr viele Menschen in unserer Branche kommen. Die meisten, die allermeisten. Dass man da eher so blumig und so ein bisschen Luftschlösschen und dass man da eher so ein bisschen so smalltalky unterwegs ist und gar nicht so sehr dieses konkrete Ärmel hochkrempeln, konkret inhaltlich, let's fucking change the structures, make it better, dass das gar nicht so, also ich kam immer so mit so einem Vibe rein, wie ich, für mich ist das so ein bisschen, wenn ich einen Artikel produziere, wie so eine Car-Assembly-Line, so, das müssen halt gewisse Schritte irgendwie durchgeführt werden und ich sehe dann halt an jedem Schritt aber Probleme und ich habe die dann angesprochen. Das kam aber nicht gut an.
Hör auf, die Produktion zu stören.
Ja, die Produktion, es läuft doch alles. Was willst du hier? So, und ich so, hey, die Leute sind unglücklich damit, die werden verbrannt. Das hier läuft nicht. Keine Ahnung, wieso reden wir denn nicht einfach darüber?
So, und vor allem, warum wirst du dann angepumpt? Oh.
Und wieso werde ich angepumpt? So, wieso bin ich jetzt das Problem? So, und da habe ich schon gemerkt, okay, das ist irgendwie da unterscheiden wir uns tatsächlich auf eine ganz massive Art und Weise einfach. Und ich möchte nicht sagen, dass ich damit ganz alleine da stand, aber es ist schon auffällig, wie wenig Menschen ich im Journalismus kenne, die ähnlich wie ich versucht haben oder ähnlich wie ich so kommuniziert haben. Also so direkt. Die gab's und die gibt's, aber wenig. So wirklich wenig. Und vieles halt so dieses, ich weiß es nicht, irgendwie so gute Vibes machen. Ja, wie in so einer, fast so ein bisschen wie in so diesem, was habe ich da mal letztens gelesen, in so Beziehungen, so diese Toxic Harmony.
Hm. Ne? So erzwungene, so harmoniebedürftig, süchtig. So
ja, wie in so Familien, so wo man einfach beileibe, zum Teufel, auf Teufel komm raus, nicht auf den Kern des Problems stoßen möchte, weil man irgendwie das Bild, das man irgendwie von sich hat oder irgendwie halt haben möchte, irgendwie nicht stören will. Und für mich war das aber schon immer irgendwie so total, so, also das ist auch einfach nicht logisch. Für so ein Arbeiterkindgehirn, das ist doch einfach nicht logisch. So, das ist so, hey, regel doch einfach. So, und danach ist doch besser.
Die Reaktionen, die darauf kommen, also der Backlash. Wie hast du es geschafft, deine Einstellung zu behalten oder eben deine Attitüde, also ne, je nachdem, wie man es auslegen möchte, positiv oder negativ, aber diese Haltung zu bewahren, trotz der vielleicht so ne, Mikroanfeindungen oder du merkst dann so hochgezogene Augenbrauen, so, hä, wovon redet der, was macht der da? Mhm. Wie hast du dir das behalten können? Dieser Seufzer war auch sehr, sehr viel aussagend.
Du kommst nicht umhin, glaube ich, dich zu einem gewissen Grad anzupassen und zu einem gewissen Grad da dich zu beschäftigen mit dieser Form der Kommunikation und mit dieser politischen Diplomatie. Und für mich war das aber so, dass ich irgendwann einfach begriffen habe, wenn ich das machen möchte, was ich hier gerade tue, wenn ich die Recherchen veröffentlichen möchte und wenn ich da obsessiv in meine Themen reinsteigen will, so, was ja gleichzeitig auch irgendwie einen Wert hat für die Gesellschaft, dann komme ich nicht umhin, auf der Seite da so ein bisschen entgegenzukommen, so in diese Richtung, auch wenn mir das fremd ist oder fern liegt, so. Und hab dann für mich einfach entschlossen, okay, ich spiele da so ein bisschen einfach mit, während ich aber gleichzeitig meine Integrität behalte. So, das heißt nicht, dass ich alles gut heiße. So, es heißt vielleicht nur, dass ich weniger impulsiv handle, weniger direkt ganz schnell irgendwie Leuten auch, sondern einfach mehr observieren, mehr ins Innere gehen und dann zum richtigen Zeitpunkt und mit den richtigen Menschen, die Sachen anbringen, die mir auf dem Herzen liegen. Und damit fahre ich bis jetzt ganz gut.
Hast du das Gefühl von Selbstwirksamkeit, da was zu ändern?
Du meinst generell auf die Arbeit bezogen oder auf den Vibe?
Ich meine, du sitzt ja jetzt an einer Position, die relativ komfortabel ist im Vergleich zu dem, was in der Journalismusbranche angeht. Auch so mit dem festen freien Modell und hast du nicht gesehen alles?
Ja.
Hast du das Gefühl, wenn du jetzt so Panels eingeladen wirst oder noch einen Preis bekommst und darüber sprichst, dass du einen Einfluss drauf hast oder Leute dir mehr zuhören dadurch, um das zu verändern, was so schief läuft oder in der Schieflage ist oder einfach nicht? Die Car Assembly Line läuft nicht so, wie sie sollte.
Ja, interessante Frage. Ich glaube, ich habe mir natürlich immer schon oft gedacht, so, okay, du hast es jetzt geschafft und sitzt an einer Position, die recht komfortabel und auch, ich möchte sagen, recht privilegiert ist in dem, was in unserer Branche sonst so los ist. Also gerade in der Investigation arbeiten zu können mit einer Vollzeitanstellung, die unbefristet ist, das haben einfach ganz viele Menschen nicht. So, selbst die nicht, die in öffentlich-rechtlichen Strukturen arbeiten.
Ja, da wurden ja gerade ordentlich Gelder gestrichen.
Gekürzt wird. Und ne, da hast du vielleicht in Einzelfällen kannst du da vielleicht ein paar höhere Beträge rausschlagen, wenn du da deine Projekte machst und so. Aber du hast halt eben nicht diese Sicherheit und diese Sattelfestigkeit, die ich halt eben hier habe. So, und natürlich habe ich schon oft überlegt, okay, wie kann ich da irgendwie was zurückgeben? Wie kann ich die Strukturen irgendwie dahin verbessern, verändern, dass es auch irgendwie für die Nachkommenden leichter wird? Haben ja auch so ein bisschen so diese Netzwerke, Arbeiterkids, wo du, glaube ich, jetzt auch mit dabei bist, wo wir da so diese Stammtische hin und wieder machen. Die Ideen waberten auch rum, mal sowas zu starten, wie eine Art neue deutsche MedienmacherInnen, aber eben spezifisch für Arbeiterkids, Journalismus. Diese Gedanken waberten herum, aber bis jetzt wurde das noch nicht so richtig konkret.
Mit
und
Niklas spreche ich auch noch.
Super, ja. Niklas habe ich sehr gern. Das ist ein cooler Typ, der jongliert mit diesen Ideen ja auch schon ganz lang. Hatten wir uns auch mal ausgetauscht drüber. Ja, aber ich glaube, es leckt so ein bisschen daran, dass ich ja auch jetzt gerade ein bisschen, ich werde halt auch älter, ich werde jetzt dann bald 35 und ich merke halt so, dass die Energie, die man halt hat, ist natürlich schon auch ein bisschen, ist halt einfach begrenzt. So, ne?
Also bei Gott, ich will dich jetzt gerade nicht auf hier Scheinwerferlicht und Till, du sitzt jetzt da und du musst es jetzt für uns alle besser machen.
Nee, aber du sprichst ja was an, was ich eher schon selber in meinem Kopf, also hab's eh schon oft durchgegangen. Also das setzt mir da jetzt nichts ins Ohr oder so. Aber ich merke halt einfach, das ist tatsächlich gar nicht so simpel. Und vor allem nicht, wenn du dann nicht irgendwie recht fix irgendwie mit anderen das zusammen machst oder so, oder Strukturen machst, so. Oder Gelder kommen dafür, ja. Also es ist alles nicht so simpel. Ich glaube, da ist das letzte Wort aber nicht gesprochen. Da wird vielleicht was möglich sein in der Zukunft in die Richtung. Aber vielleicht jetzt mal, das war jetzt eine lange Abzweigung irgendwie, aber um mal auf die konkrete Frage nochmal zu kommen. Also wenn ich dann irgendwo auf so Panels bin, oder wenn ich irgendwo in diesen Zirkeln unterwegs bin, habe ich dann das Gefühl, dass ich damit irgendwas bezwecke, hervorrufe, verändere. Ich glaube schon, dass die Menschen mir teilweise lieber zuhören als anderen. Ich glaube, das kommt auch einfach davon, dass ich glaube, da ist dann das wieder von Vorteil, dass du, glaube ich, anders einfach an die Dinge so manchmal rangehst und einfach einen anderen Lebenslauf hast. Da hören die Leute dann lieber zu.
Einer von uns, einer, der bodenständig ist und nicht irgendwie durchakademisiert.
Ja, genau. zum Beispiel.
Einer, der Bund-Erfahrung hat. Einer, das ist ja jetzt gerade aktuell. Ich habe nichts, ne, mit Wehrdienst oder was war das? Zivi.
Ja. Ja, das ist eine verrückte Welt. Nee, und dann, also es ist auch so ein bisschen so, dass ich auch das Gefühl habe, dass man, wenn man dann so mit den Gewerkschaften so ein bisschen mehr spricht, da ist schon auch ein Verständnis für da, auf jeden Fall. Dass wir einfach eine unfassbar weird niedrige Quote haben von Arbeiterkids im Journalismus und dass das safe ein klassistisches, also dass es klassistische Hintergründe auch hat und so eine, ne, dass wir da so eine komische Inbalance haben. Aber dass sich so jetzt ganz konkret so irgendwas ändert, habe ich jetzt noch nicht so richtig wahrgenommen. So, ich meine, nochmal, die Leute, die haben doch alle auch einfach echt einen Arsch viel zu tun. Und Journalismus ist auch echt, also eine psychische, wie sage ich das, eine in Sachen mentale Gesundheit, ne, ist es so eine Art Verbrennungsmaschine. So, du hast so viel zu tun, du hast ja die ganze Zeit, musst du auch irgendwie gucken, gerade die Menschen, die da freelancen und so, die müssen die ganze Zeit gucken, dass die Jobs reinkommen, dass da die Miete bezahlt wird, so. Und wo ist in all dem die Zeit, sich da hinzustellen und da jetzt für die Belange von Arbeiterkids zu kämpfen?
Ja, also wir versuchen es. Wir kümmern uns drum.
Wir sind dran.
Wir sind dran.
Schön zu hören.
Das hast du noch nicht angesprochen, aber du warst ja in einigen investigativen Recherchen auch undercover, zum Beispiel unter Rechtsextremen. Und ich glaube, es wäre nicht falsch zu sagen, dass du da einfach ein Chamäleon bist, der dann in verschiedene Kontexte dann jeweils gehen kann, versuchen kann, nicht aufzufallen, einfügen kann. Jetzt gibt es eine neue, größere Recherche von dir. Vielleicht magst du davon ein bisschen erzählen.
Die zu den ProfessorInnen. Ja, also wir haben jetzt kürzlich erst eine Recherche veröffentlicht mit dem Titel Die Bling-Bling-Professoren aus Aachen. Ja.
Gab es beim Titel Schleifen oder konntest du es so raushauen, alle so, jupp, das nehmen wir?
Das wurde recht schnell tatsächlich abgenickt. Wir fanden es recht schnell alle gut.
Okay.
Und es ist auch so ein bisschen, also durch die Recherche und durch das, was mir Menschen erzählen, zeigt sich halt auch einfach, dass das ein treffendes, in vielen Fällen ein treffendes Narrativ ist. Sagen wir es mal so. Es ging darum, dass sich bei uns Insider gemeldet hatten, Insider der RWTH Aachen, die sehr tiefe Einblicke hatten in die Universitätsstrukturen und Abläufe dort, vor allem was das Drittmittelsystem anbelangt und die Drittmitteleinwerbung durch die Professorinnen und Professoren dort. Und es hat sich da wohl scheinbar in Aachen so eine Kultur rauskristallisiert, in der die Profs da eigene Firmen gründen, die sie irgendwie zwischen Geldgeber und die Uni klemmen, um da dann irgendwie zu vermitteln und irgendwie halt mehr und schneller an so Drittmittelaufträge zu kommen. Und das Spannende daran ist, dass aber dafür dann eben auch Unimaterial verwendet wird, aber vor allem eben Lehrstuhlmitarbeitende. Und die sind eigentlich am Lehrstuhl angestellt, arbeiten aber dann faktisch für die GmbH. Und was noch spannend war, ist, dass die Verträge und die Geldflüsse zwischen den ursprünglichen Geldgebern und den Professoren GmbHs eben nicht überprüft werden durch die Universität und somit völlig im Dunkeln bleiben. Und die Insider sagen, naja, ist halt perfekt, du kannst dir damit dann deine Taschen vollschaufeln als Professor, ne? Du kannst dann halt die Kohle abzweigen an deine GmbH. Und wir hatten das jetzt eben, dieses System so in der Form jetzt mal aufgedeckt. Und seitdem haben sich ganz viel, also Dutzende neue Quellen gemeldet, die eben gesagt haben, ja, kann ich so bestätigen, aber haben sich mit neuen Hinweisen gemeldet. Ganz viele eben mittlerweile auch, da bin ich sehr froh drüber, gerade eben die Lehrstuhlmitarbeitenden, weil wir die Ebene nicht abgedeckt haben in der Recherche, die sich jetzt gemeldet haben und gesagt haben, ja, schau dir mal an, was das für uns eigentlich bedeutet.
Ja, super prekäre Zustände. So. Also ich bin Hanna, ja. Alles befristete Arbeitsverträge. Also
ja.
Das ist ja nur Spitze des Eisbergs.
Und Bücklinge spielen vor den Profs, weil du eigentlich ja du willst ja promovieren, gerade in diesen technischen Unis, so, und dann machst du halt alles, was der Prof dann halt eben auch sagt. So, das ist so ein bisschen das, was ich gerade aktuell höre. Und den Hinweisen geben wir jetzt weiter nach. Wir haben da ein ziemliches Wespennest gestoßen. Ich habe das auch selber nicht erwartet, dass das so, dass das jetzt so eine Resonanz mit sich zieht. Aber manchmal ist es so. Also ich glaube manchmal, also ehrlich gesagt, 90% der Arbeit in der Investigation ist so, du bist ganz obsessiv in einem Thema drin, recherchierst irgendwie und dann veröffentlichst du das und im Grunde genommen verpufft es. Aber bei 10% hast du die Chance, dass sich da tatsächlich dann irgendwie was verändert. Und 1% davon ist dann irgendwie, kreiert dann so einen Knall wie damals Ibiza oder wie jetzt Geheimplan oder so. Das hat auch immer viel mit Glück zu tun, so, oder ob die Zeit jetzt gerade, die Planeten richtig stehen. Da kann man nicht immer so viel selber zutun. Aber ja, das war jetzt die aktuellste letzte Recherche.
Wie fühlt es sich für dich an, jemand, der kein Abitur hat und die Uni quasi nicht, also in dem Sinne von innen gesehen hat, da reinzulatschen und erstmal zu sagen, Leute, ich räume hier erstmal den Laden auf, weil was geht hier vor sich?
Was ist denn hier los?
Was geht hier
los? Ja, ja. Ja, ist tatsächlich schon, also ja, natürlich ist es ist irgendwo natürlich befriedigend.
Kleiner Treppenwitz, so, okay.
Ja, ist natürlich. Also ich könnte jetzt nicht, na, was heißt befriedigend? Es ist eher so, Ich bin einfach davon getrieben, diese Missstände mir anzugucken und die einfach aufzudecken. So, und es kommt natürlich immer mit einer gewissen Befriedigung einher, wenn du einen Missstand aufgedeckt hast, weil er dann behoben werden kann im Zweifel. Oder weil dann halt eben da ein Lichtkegel drauf geworfen wurde und dann fällt es den Shady Players in diesen Konstrukten schwieriger zu agieren. Und das ist natürlich, also ich würde den Job, glaube ich, auch gar nicht so, würde den nicht machen, wenn das nicht auch, also es ist ja auch ein Teil davon, dass ich so dieses Gefühl habe, dass sich da irgendwas tut.
Und das befrage ich meine Gäste auch immer zum Ende, erlerntes Ankreiden. Wenn du was ankreiden könntest in diesem klassistischen, sozial tief ungerechten System, wenn du da was angehen könntest, wo würdest du ansetzen?
Also ich glaube, ich würde im Journalismus bleiben, weil das halt jetzt nun mal mein Metier ist.
Das wäre jetzt witzig, wenn du jetzt ein Beispiel von der Bundeswehr nimmst.
Beispiel von der Bundeswehr. Naja, da, wir haben kein Klassismusproblem. Also ich glaube, dass wir dringend Menschen mehr ansprechen müssen, aus dem Journalismus raus, die nicht an Gymnasien sind, dass wir an Schulen müssen. Wir müssen, RedakteurInnen müssen an Schulen gehen und müssen den Kids an der Hauptschule, an der Realschule berichten, was wir tun. Ich habe das selbst erlebt, wenn ich Kids hatte von Realschulen, denen ich damals von unserer Arbeit im Faktencheck-Team berichtet hatte, was da teilweise wieder die Augen aufgeleuchtet sind und dann teilweise, nicht viele, aber so zwei oder so, sind dann immer so gekommen und meinten so, hey, wie kann man denn, haben gesagt, melde dich mal bei uns, so bei Salon 5 gibt's Wege oder so, wir finden irgendwie so einen Weg, so, das geht
genau,
schon.
Genau, Salon 5 ist die Jugendredaktion quasi vom
Korrektiv.
Ruhrgebiet, Bottrop oder Essen?
In Bottrop sitzen Bottrop. Die, aber haben jetzt mittlerweile auch andere Büros, ich glaube sogar mittlerweile 5 Standorte, ja. Wenn hier alles täuscht. Und sind sehr viele Jugendliche eben dabei, die eben aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen, was ich sehr schön finde. Das muss man Korrektiv wirklich lassen. Auch unserem Chef David Straven, der hat schon immer irgendwie ein bisschen geguckt, dass er den Leuten einfach eine Chance gibt, die halt nicht diese klassischen Wege gehen. Ja, also wir müssen auf jeden Fall da bessere Ansprachen finden und die Leute von früh aus erstmal motivieren. Und dann natürlich, du hast es vorhin angesprochen, die Praktika müssen vergütet werden. Und nicht nur im Sinne von, ich vergüte dir jetzt dein Praktika, sondern da müssen auch, es ist mir wurscht, ob das dann auch irgendwie staatliche Subventionierung ist oder keine Ahnung, die dann irgendwie den Leuten dann das Wohnen irgendwie ermöglicht, wenn die dann in irgendwelche Städte gehen oder Praktika machen oder so. Also da müssen neue Hebel greifen, die den Leuten möglich macht, die eben nicht aus reichen Familien kommen oder so, dass die einfach die Praktika machen können. Und dann müssen wir hergehen und müssen aus diesen Volontariatsausschreibungen diese vermaledeite Klausel da rausnehmen, dass du studiert haben musst. So, what the, warum? So, ich verstehe es nicht. So, ich habe auch nicht studiert. So, das ist ein Handwerk. So, das ist ein ganz klassisches Handwerk. So, du lernst das Handwerk des Journalismus. So, und
Gatekeeping.
Ja, das ist ganz klassisches Gatekeeping und das muss aufhören. Also, und da müssen sich in meinen Augen auch die Gewerkschaften ganz stark dafür machen, dass das passiert. Weil solange das nicht passiert, ja klar, dann hast du halt nur studierte Leute im Journalismus. Das ist mit den paar Leuten wie eine Mareike, wie mir, die irgendwie sich da reingeschossen haben. So, das Sensibilisierung in den Redaktionen. Also Klassismus-Sensibilisierung. Diese, was macht es mit Leuten, wenn du sie auf die oder die Art und Weise kritisierst, wenn du ihnen das oder das sagst, mit Menschen, die diesen nennt man das oft, Aufstieg, ne, diesen
Aufstiegsgeschichte.
Diese Aufstiegsgeschichte irgendwie oder naja, ich will ja, dass das keine Aufstiegsgeschichten mehr sind irgendwann, aber aktuell ist es halt so, dass es ja immer noch sehr, sehr wenige Menschen sind, die eben nicht aus diesen akademischen Kreisen daraus rekrutiert wurden oder da eben so sozialisiert wurden. Aber diesen Menschen eben sagt, was sind denn die Lebensrealitäten der Arbeiterkids so und was heißt es, einen Imposter zu haben? Kannst du ein Lied von singen? Kann ich ein Lied von singen? Können viele ein Lied von singen? Da muss man einfach ein bisschen mehr aufklären, einfach ein bisschen mehr Sensibilisierungsarbeit leisten, sodass die Menschen sich auch etwas wohler fühlen einfach und nicht immer so diese, weil sonst ist ja diese Entfremdungsdynamik ja irgendwie so two ways. Also das eine ist, du fühlst dich eh selbst schon fremd so in den Konstrukten, in denen du da teilweise unterwegs bist. Beispielsweise, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesem andere Art und Weise zu sprechen und gleichzeitig aber ja auch die Entfremdung, dass dich Leute so ein bisschen auf Abstand halten, weil sie nicht ganz mit deiner Art klarkommen. Und das ist ja beides, ist ja beschissen so. Ja, also da Sensibilisierungsarbeit wichtig. Das sind, glaube ich, schon 4 konkrete Steps jetzt, ja?
Ja, und das ist sehr ergiebig gewesen. Vielen lieben Dank. Das war die Episode mit
Till von Korrektiv.
Vielen lieben Dank, dass du zu Gast warst.
Danke dir, Mi.
Und an dieser Stelle wieder herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn nicht, gebt mir gerne Feedback an feedback@klassenarbeit.info. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir trotzdem auch gerne Feedback unter der E-Mail-Adresse. Ansonsten, ohne eine E-Mail schicken zu müssen, hinterlasst den Podcast gerne auf der Plattform eures Vertrauens 5 Sterne. Und an dieser Stelle wieder auch Danke an das Medienlabor der GWK, an der UDK, die mir die Technik für diese ganzen Aufnahmen stellt. Und wenn ihr dazu beitragen wollt, dass dieses kleine, feine, unabhängige Medienprojekt länger läuft, unterstützt mich und meine Arbeit gerne auf Steady unter steadyhq.com/klassenarbeit. Ich freue mich über jeglichen Betrag und kann wahrscheinlich ein bisschen entspannter produzieren, wenn im Hinterkopf nicht immer die Frage läuft, wie zahle ich meine Miete nächsten Monat? Und um immer auf dem Laufenden zu bleiben, alle Infos inklusive Shownotes findet ihr wie gewöhnlich unter klassenarbeit.info oder auf Insta unter dem Handle klassen.arbeit. Das war's von mir an dieser Stelle. Ich bin eure Host Baomi Nguyen und wir hören uns nächste Woche. Ciao!